Hallo und ein herzliches Moin Moin zur sechsten Folge von Transponder Code 77, meinem eigenen Podcast. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, meinen eigenen Podcast zu starten. Ich werde in diesem Podcast erst einmal alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit ich es euch ganz genau erzählen kann. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird und man auch die ein oder andere Diskussion führen kann, habe ich mir meine beste Freundin Nadja dazugeholt. Hallo Nadja!
Hallo Ina!
Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet diese und wer ein Problem mit Flugzeugabstürzen oder anderen Flugunfällen hat, sollte hier besser nicht weiterhören. Im Anschluss an die Folge freue ich mich immer über Feedback, gerne über Instagram oder TikTok, wo ihr uns auch unter Transpondercode 77 findet. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Folge. Und wir springen zurück ins letzte Jahrhundert, genauer gesagt ins Jahr 1999. Und Nadja, erinnerst du dich noch ans Jahr 99?
Ja, war da nicht irgendwie dieser Millennium-Hype?
Ja, genau, die sind alle davon ausgegangen, zum Jahreswechsel des Jahrhunderts zu 2000 fallen alle Computer aus, Flugzeuge stürzen vom Himmel.
Ja, wo wir heute noch drauf warten.
Ja, genau. Also da, aber da sind die ja völlig abgedreht alle.
Ja, das stimmt.
Genau, aber das war ja zum Jahreswechsel zu 2000. Wir sind eher im Juli 99. Genauer gesagt, am 16. Juli 99 möchte ein junger, gut aussehender Mann in den 30ern mit seiner Piper Saratoga PA32R301 vom Flughafen Essex County einem kleinen regionalen Flughafen in Fairfield abheben. Der Flughafen befindet sich knapp 25 Meilen von New York entfernt. Die Piper Saratoga ist ein Kleinflugzeug mit einem Turboprop-Motor und bietet Platz für bis zu 6 Personen. Durch die gehobene Ausstattung und die bequemen Sitze, die sich im Übrigen gegenüberstehen, ist sie bei den Reichen sehr beliebt. Und das fand ich cool, da stehen sich die wirklich gegenüber. Also im Prinzip sitzen 2 in Flugrichtung und 2 sitzen mit dem Rücken Richtung Cockpit. Habe ich auch noch nie gesehen.
Ja, und da ist auch sehr, sehr viel Platz drin, ne?
Ja, deswegen wollten die ja auch alle haben damals.
Ja, verständlich, würde ich auch.
Aber gucken wir uns die Maschine mal genauer an. Die Maschine wird von einem Piloten geflogen und hat eine Reichweite von ca. 1600 Kilometern. Sie ist 8,44 Meter lang und hat eine Spannweite von 9,99 Metern. Und jetzt gucken wir uns auch mal den jungen Mann in den 30ern genauer an. Es ist John Fitzgerald Kennedy Jr., der Sohn des früheren Präsidenten der USA, John F. Kennedy. Der Mann, der an seinem 3. Geburtstag am Sarg seines toten Vaters salutierte, nachdem dieser einem Attentat zum Opfer gefallen war. Mittlerweile ist John F. Kennedy Jr. 38 Jahre alt und mit Carolyn Bessett Kennedy verheiratet. An diesem Freitag wollte er gemeinsam mit seiner Frau zur Hochzeit seiner Cousine in Hyannis Port, wo die Kennedys einige Häuser besitzen. Hyannis liegt im Osten des US-Bundesstaats Massachusetts. Auf dem Weg dorthin wollten sie noch Carolyns Schwester Lauren Bessett auf Martha's Vineyard absetzen. Eine kleine Insel vor der Küste und nicht weit von Hyannis Port entfernt. Der Plan der 3 war es, gegen 18 Uhr zu starten. Allerdings war die Frau von Kennedy noch in Manhattan zum Shoppen und schaffte es aufgrund des Verkehrs erst mit einer Verspätung von knapp 2 Stunden nach Essex. Gegen 20.20 Uhr ist Carolyn Kennedy endlich da und ihr Mann beginnt mit dem Pre-Flight-Check. Der Flug nach Martha's Vineyard dauert ungefähr 90 Minuten, und da er diese Strecke schon ein paar Mal geflogen ist, macht er sich auch keine Sorgen, dass sie nun erst um 20.40 Uhr von der Startbahn abheben, auch wenn er nur eine Lizenz für Sichtflüge hat. Na, Nadja, fällt dir zu Sichtflügen was ein?
Ja, hatten wir in der letzten Folge nicht was mit Sichtflug?
Ja, genau, die Folge, wo es um Kobe Bryant ging, wo der Hubschrauberpilot auch nur eine Sichtfluglizenz hatte und das Wetter schlecht wurde. Ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Wenn man nur eine Lizenz für Sichtflüge hat, darf man nur bei gutem Wetter fliegen und sollte Wolken meiden. Die Orientierung findet bei einem Sichtflug, wie der Name schon sagt, anhand von äußeren Wegpunkten statt, wie zum Beispiel Autobahnen, Gebäuden und so weiter. Wenn das Wetter gut ist, beträgt die Sicht bei New York gerne mal 50 Kilometer, von daher also alles kein Problem. Kennedy fliegt auf einer Höhe von 5500 Fuß, das entspricht ungefähr 1676 Metern und ist damit eine ganz normale Höhe für Kleinflugzeuge. Sein Plan ist es, entlang der Küste von Connecticut, danach durch Rhode Island Richtung Martha's Vineyard zu fliegen. Gegen 21.30 Uhr, also eine knappe Stunde nach dem Start, verlässt das Flugzeug mit der Kennung November 9253 November die Küste und fliegt aufs Meer hinaus. Gegen 22 Uhr wartet der Fluglotse von Martha's Vineyard immer noch auf die Piper Saratoga, aber bis jetzt kam noch kein Funkspruch und auf dem Radar ist sie auch noch nicht zu sehen. Es wird weiter abgewartet, bis der Fluglotse schließlich um 3 Uhr in der Nacht die Küstenwache alarmiert und erklärt, dass das Flugzeug von John F. Kennedy Jr. verschwunden ist. Die Suchtrupps wissen im ersten Moment nicht, wo sie suchen sollen, denn Kennedy hatte keinen Flugplan ausgefüllt und so kleine Privatjets werden meist kaum oder gar nicht überwacht. Trotzdem bekommen sie die letzten Radarbilder vom Festland und anhand dieser Flugroute wird der Rest geschätzt. Im Morgengrauen des 17. Juli 99 beginnt das Militär und die Küstenwache mit der Suche nach der nur 1600 Kilogramm schweren Maschine in der Hoffnung, noch Überlebende zu finden.
Aber, soviel ich weiß, hatten nicht nur das Militär und die Küstenwache gesucht, sondern ganz viele Menschen, die auch ein Boot besessen haben, die haben sich auch an der Suche beteiligt, weil, wie gesagt, die ganze Welt war ja schockiert und die wollten da unbedingt helfen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also da stand ja irgendwie die ganze Welt gefühlt still. Aber die Hoffnung stirbt, als am nächsten Tag Trümmerteile eines Kleinflugzeuges und Koffer in einer Bucht von Martha's Vineyard gefunden werden. Doch wo ist der Rest der Maschine? Die National Transportation Safety Board, kurz NTSB, beginnt mit ihren Ermittlungen. War es eventuell ein Attentat? Es gibt interne FBI-Berichte, aus denen hervorgeht, dass schon viermal versucht wurde, Kennedy Jr. zu entführen. War es hier genauso? Wurde die Piper abgeschossen? Oder hat der Fluch der Kennedys wieder zugeschlagen? Und hast du schon vom Fluch der Kennedys gehört?
Auf jeden Fall. Da ist ja so viel im Argen bei den Kennedys.
Genau. Ja. Deswegen habe ich noch mal kurz dazu ein bisschen recherchiert. Und wir machen mal einen kurzen Exkurs. John F. Kennedy hatte 8 Geschwister, sein älterer Bruder Joseph Patrick und seine jüngeren Geschwister Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean N. und Edward. Rosemary ist nach einer umstrittenen Gehirnoperation schwerbehindert. Joseph stirbt bei einer Flugzeugexplosion. Kathleen stirbt 4 Jahre später ebenfalls in einem Flugzeug, allerdings bei einem Absturz. Edward sitzt auch an Bord eines Flugzeuges, das abstürzt, überlebt das Ganze aber glücklicherweise und hat 5 Jahre später noch einmal so großes Glück und überlebt einen schweren Autounfall. 13 Jahre später wäre er auf einen Flug gebucht, den er verpasst hat, und auch dieses Flugzeug stürzte ab. Robert starb 5 Jahre nach seinem berühmten Bruder ebenfalls durch ein Attentat mit einer Schusswaffe. Und es gab noch viele weitere tragische, nicht natürliche Todesfälle in der Familie. Von Fehlgeburten über einige, die an einer Überdosis Drogen gestorben sind, bis hin zu Verkehrsunfällen. John F. Kennedy und seine Frau Jackie erlitten 1953 eine Totgeburt und genau 10 Jahre später starb der kleine Bruder von John Jr. nur 2 Tage nach seiner Geburt. Und wie wir alle wissen, wurde sein Vater John F. Kennedy 1963 in Dallas durch 2 Schüsse getötet, um die sich bis heute viele Mythen ranken. Aber jetzt zurück zu unserem Fall. Anhand der letzten aufgezeichneten Radardaten können die Ermittler sehen, dass Kennedy kurz vor dem Ende der Aufzeichnung vom Martha's Vineyard plötzlich nach rechts abdrehte und an Höhe verlor. Die genauen Aufzeichnungen der letzten 8 Minuten vor dem Unglück zeigen, dass er immer wieder sinkt und kurz darauf wieder steigt, dann nach links dreht, wieder nach rechts dreht und dann in den Sturzflug übergeht. Am 20. Juli 99, also 4 Tage nachdem die Piper Saratoga abhob, kann sie auf dem Meeresboden in einer Tiefe von 36 Metern lokalisiert werden. Taucher machen genaue Bilder von den Trümmerteilen, bevor sie geborgen werden. Denn die NTSB benötigt diese Bilder, um einen Abschuss bestätigen oder ausschließen zu können. Dafür wenden sie das Viereckenprinzip an. Das heißt, sie schauen genau, wo sich die Flügel, das Heck und die Nase befindet. Da diese aber sehr nah beieinander liegen und sich mit viel Fantasie noch der Umriss eines Flugzeugs erkennen lässt, sind die Ermittler sich schnell sicher, dass die Maschine nicht abgeschossen oder von einer Bombe auseinandergerissen wurde, sondern beim Aufprall auf das Wasser noch intakt gewesen sein muss. Einen weiteren Tag später wird die Piper Saratoga und auch die 3 Leichen, die immer noch angeschnallt sind, geborgen. Damit steht fest, dass nun auch John F. Kennedy Jr., seine Frau Carolyn und seine Schwägerin Lauren tot sind. Da man das Gefühl bekommen könnte, als würde die ganze Welt auf die Finger der Ermittler schauen.
Naja, nicht die ganze Welt, sondern beziehungsweise nicht das Gefühl, sondern die haben ja drauf, also die Welt hat ja geguckt. Und die Presse wollte unbedingt Antworten haben.
Ja, die müssen richtig unter Druck gestanden haben.
Total. Also das ist schon echt der Hammer gewesen, ne? So unter diesem Druck rauszukriegen, weil die Welt wollte einfach hören, der ist auch zum Attentat zum Opfer gefallen. Ne?
Ja,
so.
Oder der Fluch hat wieder zugeschlagen.
Ja, genau.
Ja, also das stelle ich mir auch schon nicht einfach vor.
Nee, überhaupt nicht.
Aber lass uns mal weiter gucken. Die Ermittler überprüfen also alles noch genauer als eh schon und erkennen, dass die rechte Tragfläche stärker beschädigt ist als die linke, und das lässt den Schluss zu, dass die Piper damit die Wasseroberfläche zuerst getroffen haben muss. Weiter fällt auf, dass das Dach stärker beschädigt ist als der Boden. Es scheint, als wären sie tatsächlich kopfüber abgestürzt. Aber warum? In der Maschine war zwar ein Stimmrekorder verbaut, aber wie ich aus dem Bericht der NTSB lesen konnte, wurden die letzten 5 Minuten zwar aufgezeichnet, aber beim Auffinden des Wracks war er zerdrückt und die Backup-Batterie fehlte. Eigentlich wurde er nämlich mit einer 9-Volt-Blockbatterie betrieben. Und das fand ich schon komisch, weil, naja, normalerweise sollte eine Blackbox ja funktionieren und jetzt, das...
Ja, weil bei den schlimmsten Flugzeugabstürzen, es gibt ja nun wirklich, wo die Maschine komplett zerschellt ist, da war die Blackbox zwar auch ein bisschen beschädigt, aber...
Ja, also jetzt kann man sagen, vielleicht sind die bei so einem kleinen Flugzeug nicht so stabil, aber auch das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee,
also es ist schon alles komisch.
Ich mir auch nicht.
Na, wir schauen mal. War es eventuell Motorversagen? Schließlich hat die Piper Saratoga nur einen Propeller. Aber auch dort sehen die Ermittler der NTSB anhand der verbogenen Propellerblätter, dass dieser sich beim Aufprall noch gedreht hat. Als nächstes fällt der Blick auf die Steuermechanik. Kabel und Stangen verbinden hier das Steuerhorn mit dem Quer-, Seiten- und Höhenruder. Die Drahtseile werden unter dem Mikroskop untersucht und auch hier finden sie heraus, dass die Risskanten eher danach aussehen, als wären sie durch Zugüberlastung beim Aufprall gerissen, anstatt schon vorher. Es scheint immer noch keine Erklärung für den Absturz zu geben. Die NTSB-Ermittler schauen sich als nächstes den Höhenmesser an, der im Cockpit verbaut ist. Erklärt das sogar vielleicht das Sinken und Steigen des Flugzeugs? Aber auch hier ergeben intensive Analysen im Labor, dass er einwandfrei funktioniert hat. Generell gab es einfach keine Anzeichen für eine Fehlfunktion der Piper Saratoga. Eine weitere Chance, Licht ins Dunkle zu bringen, ist die Befragung von Augenzeugen und die Rekonstruktion der letzten 72 Stunden im Leben von John F. Kennedy Jr. vor dem Abflug. Zeugen berichten, dass er am Tag des Abflugs das erste Mal wieder ohne seine Schiene gelaufen ist. Ein paar Wochen davor hatte er sich nämlich seinen Knöchel beim Paragliding gebrochen. Er wurde operiert und trug danach erstmal einen Gips. Am Tag des Unglücks kam er sogar noch auf Krücken zum Flughafen. Aber auch da zeigen die Krankenakten, dass alles so gut verheilt war, dass er damit keine Probleme mehr hätte haben dürfen. Hatte er eventuell zu viel Stress? JFK Jr. und seiner Frau Carolyn wurden schon lange und immer wieder Eheprobleme nachgesagt und die Presse und Paparazzi waren ständig hinter ihnen her. Aber all das waren einfach nur Spekulationen. Es gab keine Beweise. Er schien alles im Griff zu haben. Die Frage ist einfach, ob das wirklich so war. Laut der Flugaufzeichnung hatte Kennedy über 310 Flugstunden und flog seit über 15 Jahren. Also fällt der Blick nun auf seinen Ausbildungsverlauf. Hier fällt als erstes auf, dass er ständig wechselnde Ausbilder hatte. Beim Zählen kommen sie auf insgesamt 11 Stück im Laufe der Jahre und dass er von den 310 Flugstunden nur 70 alleine im Cockpit absolviert hat. Tim O'Neill, einer der 11 ehemaligen Fluglehrer, sagte mal in einem Interview, dass Kennedy Jr. oft zu spät kam, ständig gehetzt wirkte und gefühlt immer im Stress war. Ein anderer Fluglehrer sagt aus, dass er Kennedy sogar angeboten hätte, mit ihm zu fliegen, aber das hätte John Jr. vehement abgelehnt. Er war sich einfach sicher, das zu können. Obwohl er hätte wissen müssen, dass er abends und bei schlechter Sicht eigentlich nur nach Instrumenten hätte fliegen dürfen und diese Ausbildung hatte er schlicht und einfach nicht. Die NTSB fordert die genauen Wetterdaten vom Abend des 16. Juli an, um herauszufinden, wie die Wetterlage genau war. Denn aus den Aufzeichnungen des Computers von Kennedy Jr. geht hervor, dass er den Wetterbericht um 18.34 Uhr angefordert hat. Allerdings hat sich ja, wie wir schon am Anfang der Folge geklärt haben, die Startzeit um knappe 2 Stunden verschoben. Wie war das Wetter also zur richtigen Startzeit? Da zeigt sich, dass sich einige Dunstschleier gebildet haben. Andere Piloten sagen aus, dass die Sicht unter 6.000 Fuß schlecht war, und wie wir wissen, flog er nur bei 5.500 Fuß. Eigentlich war es also zu dunkel und die Sicht zu schlecht für Piloten wie ihn, die nur nach Sichtflugregeln ausgebildet waren. Deshalb liegt jetzt der Fokus darauf, herauszufinden, ob er den Funk so eingestellt hat, dass er Wetterupdates der Wetterstation von Martha's Vineyard empfangen konnte. Zum Glück befand sich das Funkgerät tatsächlich unter den Trümmern. Nach einigen Tests stand fest, es war funktionsfähig und eingeschaltet. Allerdings hatte Kennedy Jr. die Frequenz 126.25 gewählt und die Wetterupdates gab es auf der Frequenz 127.25. Er lag also eine Ziffer daneben. Ist das die Erklärung für alles? Jetzt haben die Ermittler eine Theorie. Der Himmel war zu diesig, um den Horizont zu erkennen. Dazu kommt, dass die letzte Orientierungsmöglichkeit wegfiel, als er die Küste verließ und aufs offene Meer hinausflog. Dann könnte es so gewesen sein, dass er den Blick senkte, um eventuell das Funkgerät auf eine neue Frequenz einzustellen und somit die Maschine nicht exakt auf Kurs hielt. Es kann aber auch so gewesen sein, dass er dabei wahrscheinlich den Kopf ein Stück gedreht hat und dabei kommt es wie in der letzten Folge, wo es um den Tod von Kobe Bryant ging, zur Bewegung der gallertartigen Masse im Innenohr und somit zur Positionsänderung der sich darin befindlichen Flimmerhärchen. Das Ganze gaukelt dem Körper dann vor, dass man sich in einer anderen Position befindet, als man es tatsächlich ist.
Oder er hat sich zu seiner Frau umgedreht. Vielleicht hat sie ihn gefragt, ob alles in Ordnung ist, weil er vielleicht hektisch gewirkt hat. Das weiß man alles nicht.
Ja, kann auch sein. Auf jeden Fall scheint er irgendwie den Kopf bewegt zu haben. Ja. Weiter haben die Ermittler die Theorie, dass es tatsächlich genau so gewesen ist und wahrscheinlich bemerkte er das Ganze durch einen Blick auf die Instrumente und konnte es aber einfach nicht glauben, weil Experten warnen genau davor. Es fühlt sich, wenn man sich draußen nicht orientieren kann, einfach so unheimlich echt an. Erfahrene Piloten können das Gefühl ausblenden und haben gelernt, sich nur auf die Geräte zu verlassen. Anders als Piloten, die nur die VFR-Lizenz, also Visual Flight Rules, haben und nur auf Sicht fliegen dürfen. Wir erinnern uns nochmal an die Radaraufzeichnungen der letzten Minuten und da sieht es so aus, als wäre er in die gefährliche Friedhofsspirale geraten, die auch Todesspirale genannt wird. Damit es dazu kommt, müssen einige Faktoren zusammentreffen, nämlich keine Sicht auf den Horizont oder andere Orientierungspunkte und wie wir wissen, war es in dieser Nacht stockdunkel, und eine Bewegung unterhalb der Wahrnehmungsschwelle durch zum Beispiel die Bewegung des Kopfes. Dadurch kommt es zur Bewegung der gallertartigen Masse im Innenohr, wie eben schon beschrieben. Das könnte also das starke nach rechts drehen und den Sturzflug erklären.
Ganz kurz nochmal, aber wenn man das hört sich dann immer so an, so wenn man denn den Kopf dreht, bewegen denn die Piloten überhaupt nicht ihren Kopf? So, weißt du, wie ich meine? Die gucken doch auch mal nach unten, wenn man sich mal solche Dokus mal anguckt oder so über Flugzeuge.
Ja, aber wenn die nach Instrumenten fliegen, dann sehen die ja anhand ihrer Instrumente, wo der Horizont ist.
Ah, okay.
Also und die haben tatsächlich gelernt, sich wirklich darauf zu verlassen, sich nur auf diese Instrumente zu konzentrieren.
Ach so, und deswegen können die sich dann auch bewegen und da passiert dann nichts.
Ja, und das passiert wohl tatsächlich nur, wenn du dich außen irgendwie nicht orientieren kannst. Aber in der Nacht, wo das passiert ist, soll wohl auch kein Mond geschienen haben. Also ja. Es muss wirklich auf Meer stockdunkel gewesen
ja.
sein.
Ja, ah, okay, das erklärt also.
Letztendlich steht im Unfallbericht der NTSB, dass JFK Jr. bei nächtlichem Sinkflug über Wasser Opfer einer räumlichen Desorientierung wurde und dadurch die Kontrolle über das Flugzeug verlor. Und einen Tag, nachdem die Leichen geborgen wurden, waren sie schon eingeäschert und wurden von der USS Briscoe, einem Zerstörer der United States Navy, im Meer vor Martha's Vineyard verstreut. Was für eine Ironie. Also erstmal finde ich es merkwürdig, dass sie so schnell eingeäschert wurden. Und dann wurden sie geborgen vor Martha's Vineyard, um dann da wieder verstreut zu werden. Also gut, es war sein Wunsch und er liebte das Meer, aber ich finde das trotzdem schon ein bisschen merkwürdig.
Naja, normalerweise werden, wenn das unklar ist, ja auch noch Obduktionen an den Leichen durchgeführt. Ob da irgendwelche Substanzen drinne waren, hätte ja auch sein können, dass er gekokst hat. Oder das weiß man ja alles nicht. Und das ist schon richtig merkwürdig. Ja, da gebe ich dir recht.
Ja, also ich glaube tatsächlich, man könnte über die ganze Familie Kennedy noch eine Folge machen. Das hätte dann zwar nichts mit Flugzeugabstürzen zu tun, aber da gibt es ja einfach so viel und eigentlich ist das wirklich so interessant. Das könnte man sich tatsächlich mal überlegen, ob man so eine Special-Folge rausbringt.
Also da wäre ich auf jeden Fall dabei.
Ja, dann fragen wir doch mal euch, wie sieht's denn aus? Habt ihr Bock drauf? Sollen wir uns die Mühe mal machen? Und das dann mal so als Special-Folge einfach zwischendrin mit einschieben. Ohne, dass ihr natürlich auf einen Flugunfall verzichten müsst. Also das, ne? Genau, schreibt uns das mal gerne. Und damit sind wir auch am Ende der Story. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne einen Kommentar und ein Feedback da, entweder bei Instagram oder TikTok unter Transpondercode 77. Ich sage Nadja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Immer wieder gerne.
Und jetzt, im Anschluss, hört ihr noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss. War vieles, aber ich denke mal... Ach nee, scheiße.
Hyannis liegt im Osten des UN... Die Hoffnung stirbt, als am nächsten Tag Trümmerteile eines Kleinflugzeugs... Es gibt interne FBI... JFK Jr. und seine Frau Carolyn wurden schon lange und immer... Es kann aber auch so gewesen sein, dass er da...
Oder er hat sich nach seiner Frau umgedreht. Vielleicht hat sie ihn gefragt...
Nach seiner Frau umgedreht?
Ja.
Heißt das nicht zu seiner Frau?
Ach, zu seiner...